Energy Sachsen Music Lounge.
Schönen Sonntag dir. Es gibt so Interviews, ja, die macht man gern und dann gibt es welche, auf die man sich richtig freut. Und heute ist so eins. Lafay zu Gast. Hi.
Hi, hi. Vielen Dank.
Gerne deswegen, weil ich krass oft deine Mucke gepumpt habe und du ja schon einfach auch ewig lang am Start bist. Und da kann man natürlich schöne viele Fragen stellen. Du warst als Teenie-Star unterwegs, hast Schauspielerei gemacht bei Hani und Nani, bei GZSZ, hast zig Preise gewonnen, 10 Jahre einen Break gemacht, dann Comeback gefeiert und hast jetzt ein neues Album gedroppt. Habe ich das erstmal richtig zusammengefasst?
Ja, kurz und knapp auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Musik gemacht, kurz weg, kurz was anderes gemacht, mal reingeschnuppert in die Schauspielerei, Musical etc. Dann mal eine komplett andere Musikbranche, in ein Musikgenre abgedriftet, um mal zu gucken, ob vielleicht was anderes mein Ding ist. Und dann wieder zurückgekommen als Lafay 2.0 im Jahre 2025. Genau.
Also hast du dich sehr vielseitig ausprobiert.
Ja, ey, das muss sein. Ich bin in der Branche erwachsen geworden und ich glaube, hätte ich mich da nicht entfalten können und mal ausprobieren können, was so wirklich meins ist, wäre ich jetzt nicht so glücklich. Und ich bin gerade sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar und fühle mich angekommen da, wo ich bin. Deswegen ist das schon gut, dass ich mich da auf jeden Fall ein bisschen meine Fühler ausgestreckt habe.
Ja, darüber wird so quatschen sein. Lass uns später noch weiter reingehen. Und du singst auf deinem Titeltrack des neuen Albums Schatten und Licht unter anderem Ich hab euch so vermisst. Was hast du denn vermisst?
Ich hab das auf der Bühne stehen vermisst. Ich hab das Gas geben vermisst. Ich hab alles vermisst, alles, was dazugehört. Die Menschen, denen ich in ihre Gesichter blicken kann, während ich da oben auf der Bühne stehe. Das ist so eine Kombination aus ganz, ganz vielen Faktoren, die es einfach perfekt macht dann am Ende. Genau das habe ich vermisst, was ich gerade lebe.
Und wir werden da später nochmal tiefer drauf eingehen, aber ist das noch so wie jetzt bei Lafay 1.0?
Nein, das ist überhaupt nicht mehr so, wie es mal früher war. Früher, würde ich sagen, habe ich das für mich als Person ganz anders wahrgenommen, alles, wie es war. Jetzt mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, mit den Jahren, die dazwischen liegen, ich bin in der Zwischenzeit Mutter geworden, das ändert ja einen per se vom Mindset und allem. Das Leben ändert einen schon. Und deswegen heute stehe ich ganz anders auf der Bühne als vorher und kann das viel mehr genießen, viel mehr in das Ganze mich hineinfallen lassen und im Moment sein. Früher habe ich einfach gemacht. Früher war mir das gar nicht bewusst, was passiert.
Einfach durchgezogen.
Ja, wirklich. Es war damals für mich, also ich kriege ja die Frage auch oft gestellt. Ich war gestern noch in einem Podcast tatsächlich und da war das auch eine Frage. Und wenn du mich fragen würdest, wie war das früher für dich? Für mich war das früher wie ein total tolles Spiel, was ich spiele. Weil du bist dir über diese Ernsthaftigkeit in der Branche ja gar nicht bewusst. Für mich war das, ich wollte immer Sängerin werden und mir hat das total Spaß gemacht. Und alles, was damit verbunden war, hatte mit Spaß zu tun. Deswegen war das für mich so leicht.
Mit 16 hast du ja direkt dein Durchbruch gehabt. Das ist ja jetzt so ein Alter, wo andere irgendwie noch so sind, ja, also ich irgendwie auch, noch gar keinen Plan, was ich machen soll. Und du hast da schon Nägel mit Köpfen gemacht. Das ist ja, nenne ich mal einen Kickstart auf jeden Fall in die Karriere.
Ja, ich habe auf jeden Fall schon total viel gearbeitet in der Zeit, wo andere ihre ersten Liebeserfahrungen gemacht haben und so weiter, ja.
Dann lass uns jetzt erstmal locker kennenlernen und dafür habe ich so eine kleine Speed-Dating-Fragerunde vorbereitet. Bist du dafür ready?
Ja, klar.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating.
Nice. Dann fangen wir erstmal locker und smooth an. Rock oder Pop?
Rock.
Man hört es auch raus in den neuen Tracks. Und da ist noch mehr Rock-Elemente drin.
Ist einfach ehrliche und klare Musik, mit der du alles unterstreichen kannst.
Bühne oder Studio?
Ja. Bühne, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Bühne. Studio ist cool, aber Studio, man ist so einsam, ist auch cool, aber man macht das ja alles im Hintergrund, um dann irgendwann im Vordergrund zu stehen. Deswegen auf jeden Fall Bühne.
Also wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, nie wieder live auftreten oder nie wieder neue Songs schreiben, dann würdest du die Live-Performance sehen?
Nee, das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen, es müsste mit beidem sein. Ich würde es versuchen zu kombinieren.
Dein erster Gedanke, wenn du 2006 hörst? So dein Durchbruchjahr.
Virus, erster Gedanke. Virus, The Dome, einfach krass.
Das, hast du da noch viel Erinnerung so aktiv dran? Oder ist es so, dass es so zu so einem Fiebertraum verschmilzt?
Es ist eher so ein wischiwaschi in meinem Kopf. Ich erinnere mich an viele Sachen, aber nicht an alles. Das war einfach zu viel. Das war zu viel für das menschliche Gehirn zu dem Zeitpunkt. Vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, ich bin ja ein ganz, also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, irgendwie ein paar tausend Einwohner, so. Und dann kommst du in die große, weite Welt raus mit 15 und siehst auf einmal Lady Gaga, Rihanna, die auch damals alle angefangen haben, so, und mischst mit. Und da muss erstmal dein Hirn nachkommen.
Der beste Rat deines Lebens kam von?
Von meinem Anwalt.
Was hat er gesagt?
Wenn du das nochmal erleben würdest, würde ich dir raten, einen Anwalt direkt zu nehmen, bevor du was machst.
Oh, das klingt nach so einem Klassiker aus der Musikindustrie, dass du irgendwelche Labelverträge hattest, die nicht gut für dich waren.
Nee, bei mir waren tatsächlich nicht die Labelverträge nicht gut, sondern die Menschen, die die Verträge mit mir gemacht haben, die haben mich halt so ein bisschen übers Ohr gehauen. Und das war am Ende halt nicht cool. Aber du bist, und jetzt kommt halt der Punkt, du bist halt davor nicht gewappnet. Gerade wenn du so aus einem ganz, ganz normalen Umfeld kommst, woher sollst du denn wissen, dass da so viel Unfug getrieben wird und so viel Mist erzählt wird, nur um irgendwie die Kuh zu melken, so auf gut Deutsch gesagt, ne?
Ja.
Und das war halt damals bei mir natürlich der Fall. Und guck mal nochmal, wir waren sehr, sehr behütet dort auf dem Dorf und wir sind sehr normal groß geworden. Und dementsprechend hattest du aber natürlich noch weniger Know-how als vielleicht jemand, der in der Stadt groß wird und dessen Vater wahrscheinlich ein Anwalt ist oder ein Manager irgendwo. Dementsprechend war ich natürlich nicht so geschützt vor dem Ganzen und das hat dann halt einfach jemand ausgenutzt, ja. Also der Klassiker.
Also ausgenutzt im Sinne von, dass du dann komische Klauseln im Vertrag hattest oder dass dir Sachen versprochen wurden, die nicht eingehalten wurden oder wie? Wurde das gemacht?
Es waren keine Sachen, die nicht eingehalten wurden, sondern es war vielmehr, ich habe gearbeitet und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann damals meinen ersten Freund kennengelernt habe, dessen Eltern auch aus der Showbranche kamen oder immer noch kommen, die mich dann irgendwann mal so gefragt haben, beiläufig, nach ungefähr 2 Jahren Beziehung, sag mal Christina, wir wollen nicht aufdringlich sein oder so, aber wie viel Geld hast du bis jetzt eigentlich verdient?
Ja.
Und so, da hatte ich schon 2 Nummer-1-Alben in Deutschland, Österreich, Schweiz. Über Wochen in den Charts, wirklich über Wochen an der Spitze, ausverkaufte Tourneen, bla bla bla, also kranke Scheiße, so. Und dann kamen die Eltern zu mir und haben gesagt, so, wie ist denn das eigentlich? Und da habe ich gesagt, so ein Jahr, nachdem ich angefangen habe. Ich habe 10.000 Euro auf dem Konto. Und wirklich, die Reaktion war so, okay. Und ich so, ja, das ist doch super. Und die so, ja, das ist super, aber das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Und wir würden dich da mal gerne, wenn du das möchtest, einen Anwalt an die Hand geben, damit der dich mal betreuen kann und dich da mal richtig beraten kann. Und da kam dann ganz schnell raus, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich ging. Tatsächlich rechtlich gesehen hat mein damaliges Team sich an die Verträge gehalten. Aber die Verträge waren halt rechtswidrig, weil die hättest du anpassen müssen. Und das hat halt keiner gemacht. Und dementsprechend war das alles, weil, sagen wir jetzt so, wenn ich jetzt 18 gewesen wäre und diese Verträge unterschrieben hätte, dann wäre es einfach Pech gewesen, aber dadurch, dass ich halt nicht volljährig war und minderjährig war und diese Verträge sowieso so schwierig waren zu dem Zeitpunkt und meine Eltern, die quasi für mich unterschreiben mussten, das aber dann nicht eine Gültigkeit hat, wie bei jemandem, der selber unterschreibt, also das ist total komplex, war es dann am Ende so, dass dann rausgekommen ist, dass die Verträge halt rechtswidrig sind und so nicht gültig sind. Und dann war es ein ganz, ganz langer Rechtsstreit. Ewigkeiten. Aber es hat sich gelohnt. Mit einem Happy End, aber ganz viel Nerven, die mich das gekostet hat und ganz viel menschliches Vertrauen, was dabei flöten gegangen ist. So dieses Urvertrauen in Menschen habe ich nicht mehr, bis heute nicht. Also wenn ich mit dir zusammenarbeite und mit dir eine festere Bindung eingehe, im zum Beispiel als PA, als Management, als egal was, dann bin ich da. Das Erste, was ich mache, ist, ich lasse einen Vertrag aufsetzen, damit das alles lupenrein ist und dann können wir weiterreden. Da hat schon mein Vertrauen sehr, sehr drunter gelitten. Aber ich bin dankbar, dass es so war, weil das alles hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Deswegen ist es alles gut.
Das ist so krass. Warum ist das, man hört ja immer wieder von in der Musikindustrie, dass das so abgefuckte Dynamiken gibt, dass da einfach KünstlerInnen komplett ausgenutzt werden. Warum ist das so eine Branche, die anscheinend solche Dynamiken anzieht?
Ich glaube, und jetzt kommt der Punkt, ich glaube nicht mal, dass das was mit der Branche zu tun hat, sondern ich glaube, dass das sind die Branchen in der Öffentlichkeit alle. Nur, dass keiner drüber redet. Alle halten den Mund oder wissen es teilweise nicht. Aber ich habe mich halt irgendwann dazu entschieden, einfach darüber zu reden, weil es halt ein Teil meiner Geschichte ist. Und Menschen machen das nur, weil sie halt wissen, dass unfassbar viel Geld im Spiel ist. Und damals bin ich ja noch, sagen wir jetzt mal, zu einer Zeit erfolgreich geworden, wo es Streaming nicht gab. Da fing gerade dieses Brennen von CDs an. Und das war sehr, das war ja schon sehr, sehr kriminell. Und du wusstest, wenn du erwischt wirst, dann kriegst du, keine Ahnung, ein paar tausend Mark oder Euro Strafe. Das war ja ganz, ganz krass. Und ich sag dir ehrlich, da waren Summen im Umlauf, was ich ja heute weiß. Klar, wenn du da ein bisschen einen kriminellen Hintergedanken hast und da jemanden vor dir sitzen hast, der keine Ahnung hat, klar machst du dir dann die Taschen voll. Warum sollst du denn das Geld verschenken? Weil du arbeitest ja auch dafür. Mein Style ist es nicht. Ich würde es niemals so machen, weil ich mir dann selber nicht mehr in den Spiegel gucken kann. Und ich frage mich bis heute, wie kann man sowas machen und sich selber dabei in den Spiegel gucken? Aber das Faszinierende ist, diese Menschen, die leben in so einem Lügenkonstrukt für sich selbst, dass das super funktioniert. Die gucken sich an und sagen, nee, ich habe dich nicht verarscht. Ich habe einfach nur nicht die Verträge angepasst. Ich habe es vergessen.
Aber ja, wo viel Kohle im Spiel ist, gehen anscheinend auch schnell die moralischen Standards flöten. Hast du dann zu den Menschen dann irgendwie noch Kontakt? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Oder ist man da ab und zu nochmal, dass man ein Mittelfinger-Emoji rüberschickt?
Ja, nee, tatsächlich habe ich irgendwann den Kontakt abgebrochen zu allen. Wobei das von einer Person ausging natürlich alles. Und die Person hat die Strippen gezogen. Das war so wie die Bienenkönigin. Und die hat halt das Geld verteilt. Keiner wusste davon. Nur die Person wusste davon. Und das Lustige ist, mit der Person hatte ich auch ewig keinen Kontakt. Und irgendwann mal war dann aber der Moment da, wo ich gesagt habe, ey, weißt du was? Ich bin noch viel größer als das. Triff dich mal mit der Person, weil ich habe die Person dann tatsächlich zufällig in Köln gesehen und sind uns über den Weg gelaufen. Und dann war es so, ey, sollen wir was essen gehen? Kam die Frage an mich. Und dann habe ich so gedacht, weißt du was? Vor 5, 6 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, fick dich. Aber da habe ich dann gesagt, klar, lass mal was essen gehen. Und dann waren wir was essen und haben darüber gequatscht. Und da habe ich dann aber halt schon gemerkt, wie verquert die Wahrnehmung immer noch ist. Weil dann hat man darüber geredet und hat gesagt so, ey, wie geht's dir denn? Wie geht's der Familie? Bla, bla. Ja, blöd, wie das damals gelaufen ist, ne? Ja, also verarscht habe ich dich ja nicht, aber ich habe halt einfach vergessen, den Zeitpunkt abzupassen, die Verträge anzupassen auf den Erfolg. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, es hat sich einfach nichts geändert, aber hey, fair enough. Ich habe dir ins Gesicht geschaut, du trägst dazu einen riesen Anteil bei, dass ich heute da stehe, wo ich stehe, weil hättest du damals die Vision nicht gehabt, hätte es mich so in der Form nicht gegeben. Und deswegen, irgendwann finde ich, also bei mir ist es zumindest so, ich habe dann verziehen. Bei mir war es so, okay, ein Leben Groll und Wut zu hegen ist so anstrengend. Deswegen habe ich irgendwann für mich einfach entschieden, nee, das gehört einfach dazu. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Und ich würde es auch wieder genauso machen, aber ich würde halt allen, die mich das fragen, was anderes empfehlen.
Was wäre dein Leben denn für ein Film, wenn man den jetzt producen würde?
Ah, ich glaube, das wäre so ein bisschen so ein bisschen wie die aktuelle Haftbefehl-Doku. Nur dass ich Gott sei Dank nie die Finger an Drogen gelegt habe oder Alkohol, aber so vom Ding her, ich weiß nicht, hast du die gesehen, die Doku?
Nee, noch nicht. Aber viel drüber gehört. Ich habe keinen Netflix-Zugang, ja. Das ist das Problem.
Jesus Christ, das ist einfach, das ist in einem Wort die Branche. Und wenn du ein Teil in dir psychisch nicht gefestigt ist, bist du verloren.
Also hast dich wiedererkannt irgendwie in den Dynamiken, die da bei Haftbefehl auch gezeigt wurden?
In den Dynamiken des Umfeldes und allem, auf jeden Fall. Aber die Geschichte an sich überhaupt nicht gleich, weil ich Gott sei Dank nie wirklich bis jetzt irgendwie irgendwas mal an Drogen probiert habe oder vorhabe es zu probieren. Nein, ja. Danke. Alkohol genau dasselbe. Es ist halt einfach irgendwie, mein Mindset war da immer ein anderes. Ich bin da einfach vielleicht auch durch dieses geschützte Großwerden, hab ich da nie so den Drang nach gehabt. Bin sehr, sehr dankbar, aber dieses Ganze, was du da siehst an Dynamik, die Cash-Cow und so weiter und so fort, da 100% erkennt man sich dann wieder und denkt so, bah.
In der Doku habe ich eine Szene gesehen, wo Rata interviewt wurde und er meint, ja, immer auf der Bühne stehen, immer lächeln, immer performen, ist halt ein nicht natürlicher Zustand. Man holt sich das Lächeln dann halt mit anderen Mitteln. Wie hast denn du das dann geschafft? Und weil du ja auch immer permanent performt hast. Das ohne andere Mittel, also sprich Drugs und ein weiteres durchzustehen.
Genau dieser Satz hat auch ganz viel, also glaub mir, als ich die Doku gesehen habe, habe ich echt daran zu knabbern gehabt. Also für mich war das nicht so, ich habe die gesehen, so wie du Dinge konsumierst, die du siehst auf Netflix und dann ist es so vorbei. Sondern die hat nachgewirkt bei mir, weil das halt was mit meiner Branche zu tun hat und ich ja in dieser Branche auch groß geworden bin. Wie ich das geschafft habe, ist, dass ich mit einem psychischen Knacks aus dieser Branche rausgekommen bin. Ich bin gesund reingekommen, ich bin aber ungesund rausgekommen. Deswegen ja auch mein Break, wo ich gesagt habe, ey, ich brauche eine Pause, weil da war der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, wenn du jetzt nicht die Handbremse ziehst, dann läufst du in eine falsche Richtung. So, und ich glaube halt, dass die Leute, die das machen und dann halt eben zu Drogen greifen, dann sich schon darüber bewusst sind, was verliere ich denn, wenn ich das jetzt nicht so mache, dann funktioniere ich ja nicht mehr. Und das war mir halt damals alles egal, weil ich halt noch ein Kind war oder zu jung war und ich war einfach so, okay, ich bin nicht mehr happy, egal was du mir gerade gibst, ich bin einfach kein glücklicher Mensch, ich muss hier raus. Ja. Und das habe ich dann glücklicherweise nicht betäubt mit irgendwelchen Drogen oder Alkohol, sondern habe das wirklich einfach, indem ich Abstand genommen habe von der Branche, gemacht. Aber meine Psyche war komplett am Arsch.
Also du hast dann früh genug die Handbremse gezogen, sozusagen, bevor das alles eingetreten ist.
Ja, absolut. Aber meine Psyche war halt komplett dahin. Ne? Also ich war, eigentlich kannst du sagen, obwohl ich alles hatte, war ich ein gebrochener Mensch.
Bist du dann in Depression verfallen oder warst du Burnout?
Nicht in Depression, auch nicht in Burnout, sondern es war vielmehr, dass ich ganz viele Defizite hatte, was Zwischenmenschlichkeit anging. Ich konnte nichts wertschätzen. Ich habe mir alles so gelegt, wie es für mich gut war und alle anderen immer so weggehalten von mir, weil ich halt gewohnt war, dass ich die Eins bin, weißt du? Und wenn du so groß wirst, dass alle dir Puderzucker in dem Popo pusten und dir sagen, wie toll du bist und dann wieder in ein normales Umfeld kommst, wo aber auch Werte zählen, dann merkst du ganz schnell, dass du aneckst. Und anecken wollte ich nicht. Deswegen habe ich mich von allen ferngehalten, bei denen ich gemerkt habe, die ecken an und habe gesagt, ihr seid doch nur neidisch. So. Und da hat sich dann ganz schnell rauskristallisiert, dass ich irgendwelche Defizite habe. Halt Defizite an Menschlichkeit. Und das muss ich erstmal lernen wieder. Und das habe ich mit dem Leben gelernt, mit den Erfahrungen, die ich dann gesammelt habe, weg von dieser Branche.
Es ist so ein krasser Schritt, weil du ja irgendwie mit 1000 km/h losgefahren bist, dann einfach komplett auf Null, das reflektiert hast, das gemerkt hast, so von wegen, dass es voll in die falsche Richtung geht. Hast du das alles, also hast du es bei dir selbst wahrgenommen und bist selbst zu diesem Punkt gekommen oder hast du dann auch irgendwie so eine zentrale Figur in deinem Leben, die gesagt hat, ey, Christina Lafay, fahr dich mal runter.
Ich habe das selber gemerkt. Ich hatte so einen Schlüsselmoment, wo ich wirklich Geld zum Abwinken auf dem Konto hatte, für mein Alter, wirklich. Ich saß in meinem 200.000 Euro Auto. Ich hatte eine Wohnung mit keinen Wünschen irgendwie offen zu halten, gerade mal 18 Jahre alt. Und hatte diesen Moment, wo ich im Auto saß und meine Mom angerufen habe und gesagt habe, so Mama, ich fahre jetzt mit dem Auto gegen die Wand, ich kann nicht mehr. So. Und sie so gesagt hat, stopp, stopp, stopp. Du machst jetzt gar nichts, du legst jetzt auf, du hörst jetzt auf nachzudenken darüber, über das, was du mir gerade gesagt hast und du fährst ganz in Ruhe hier jetzt zu mir hin und wir sprechen. Und dann gucken wir weiter. Da habe ich gemerkt für mich so, okay, ich bin kein glücklicher Mensch, weil wenn du alles hast und das aber nichts mehr bei dir bewirkt, weil du so taub bist, dann ist irgendwas ganz, ganz schief.
Boah, was für ein krasser Moment für dich, auch für deine Mutter, diesen Anruf zu bekommen. Das ist eine absolut filmreife Szene, mit der du dann diesen Break bei dir wahrgenommen hast, diesen Cut, den du brauchst.
Voll, ich sag dir auch ehrlich, ich habe meine Mutter bis heute nicht gefragt, wie war das für dich in dem Moment, weil irgendwie war das dann immer, ist es immer wieder so in Vergessenheit geraten. Das Leben geht ja weiter. Aber irgendwann werde ich das, glaube ich, auch mal, irgendwann mal, wenn ich den Moment finde, muss ich sie das mal fragen, wie das für sie war in dem Moment. Weil wenn ich jetzt versuche, in die Situation zu versetzen, dass mein Sohn auf mich zukommt und mir sagt, Mama, ich will das und das machen, da zieht sich bei mir jetzt schon alles zusammen, weil man sich so machtlos fühlt.
Ey, danke auf jeden Fall für die Offenheit, dass du das alles so ungefiltert hier raushaust. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen in deine Playlist gucken.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Deine Playlist.
Was läuft denn bei dir privat in deiner Playlist, wenn du jetzt so durch deine Mediathek gehst? Was streamst du selbst gern?
Also wenn ich so durch meine Mediathek gehe, was streame ich gerade selber gern? Ich höre gerade total gerne SSEO, aber auch ganz, 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 ganz andere Dinge, wie dann zum Beispiel wiederum eine Band, die kennt fast niemand, Myrat heißt die Band. Die kommt so aus dem Arabischen. Dann höre ich, also ganz wirklich, ganz viel querbeet durch die Bank weg. Von Loredana über jetzt tatsächlich auch durch die Doku Haftbefehl, weil man anders in die Songtexte reinhört. Also ich höre wirklich alles querbeet.
Wie ist das, wenn du als Musiker Musik konsumierst? Hörst du die dann, um daraus dann vielleicht Inspiration für eigene Projekte zu holen? Oder ist das immer eigentlich auch eher Mittel zur Entspannung oder Abdancen oder Nostalgie?
Nee, tatsächlich einfach Mittel zur Entspannung. Einfach mal abschalten, weil wenn ich selber die Musik dann in dem Moment so konsumieren würde für mich, dass ich daraus für mich irgendwas rausziehe, dann kann ich mich gar nicht mehr entspannen. Und dann bin ich nur verkopft. Deswegen, das mache ich dann wirklich, weil ich einfach abschalten will und selber Musik hören will. Dann höre ich mir sowas an. Aber zum Beispiel wie diese Haftbefehl-Sachen, die höre ich mir an, um zu hören, was er sagt. Also ich höre jetzt auf die Texte und schlage Wellen zurück zur Doku und so.
Gehst du irgendwie auf Konzerte oder so oder ab und zu mal feiern? Was darf es da dann für Musik sein?
Wenn ich auf Konzerte gehe, boah, wo war ich denn? Letztes Konzert, auf dem ich war Burner Boy, Apache, diese Band Myrat, sowas. Einfach mal Kopf ausschalten.
Kannst du das gut? Weil du hast ja einen sehr vollen Alltag.
Ja, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann war das bis jetzt so, dass ich den Kopf abschalten konnte und einfach mal da sein konnte, ja.
Hast du überhaupt als Musiker einen typischen Alltag, hast du so einen klassischen Sonntag?
Naja, also ich würde sagen, klassisch ist er wahrscheinlich für andere nicht, aber natürlich habe ich auch meinen Alltag mit meinem Sohn zusammen und mit meinem Ehemann. Und jetzt sonntags ist es meistens so, wenn ich dann mal nicht auf Tour bin oder nicht arbeite, in meiner Selbstständigkeit als Sängerin, dann ist es schon so, dass ich sonntags, wir stehen als Familie auf, wir holen Brötchen, also spazieren zum Bäcker, holen Brötchen, frühstücken zusammen, dann kuscheln wir uns alle zusammen ein bisschen auf die Couch. Dann geht mein Mann meistens Fußball spielen und ich bin dann mit meinem Sohn zu Hause. Wir gehen auf den Spielplatz. Also es ist wirklich ein ganz normales Leben. Und meistens gehen wir dann noch die Familie besuchen am Nachmittag, Abend. Also total normal.
Total normal. Ja, schönes Stichwort. Also ich habe jetzt einen sehr 9-to-5-Alltag. Wie ist es bei dir? Hast du dann auch so deine Studio-Sessions, deine Promo-Termine? Oder ist das unter der Woche dann auch mal mehr Harakiri?
Nee, kommt immer so und geht so. Also das ist immer mal so, mal so. Das kannst du nicht festlegen.
Wenn du jetzt auf Tour bist, was gibt's da irgendwie ein Ritual vorm Auftritt, wo ihr nochmal alle zusammen richtig hochpusht?
Ich bete, bevor ich auf die Bühne gehe. Und wir als Band, wir geben uns irgendwie alle nochmal die Hand und haben dann so ein Spaßwort, was wir rufen, bevor wir auf die Bühne gehen, was so unser Glücksbringer ist.
Welches ist das?
Und total weird. Zimbabwe.
Wie kam es dazu?
Mein Sohn hat das mal, der hat König der Löwen Musik gehört und hat gesagt, Zimbabwe. Und irgendwie ist das bei uns im Kopf geblieben. Und seitdem machen wir dann immer so, bevor wir auf die Bühne gehen, alle die Hände in die Mitte und dann 1, 2, 3, Zimbabwe. Das ist so unser Glücksbringerwort und das ist so das Ritual, ja.
Was ist das Beste am Tour-Life? Weil, also ich sehe immer nur diese Tour-Vlogs und ich denke dann so, boah, ich will das auch mal, das ist voll geil. Da irgendwie im Nightliner rumfahren.
Ja, wir sind ja nicht im Nightliner, wir sind ja in einem kleinen Van, weil als Familie musst du da auch irgendwie spontan bleiben. Aber es gibt nichts, was irgendwie schön ist als das Ganze. Es ist ein Gesamtpaket, was schön ist.
Aber ist auch das auf der Bühne sein, jeder Vergleich, aber wie für ein Landwirt so die Ernte, dass man so eigentlich das ganze Projekt, was man, die Songs, die man spielt, da geht ja irgendwie viel Zeit vorher im Studio drauf, im Kreativprozess. Und dann die Stage-Time ist ja dann das, wofür man es ja eigentlich macht, oder?
Absolut. Du arbeitest die ganze Zeit auf diesen Moment hin. Und das ist dann einfach, deswegen ist es ja auch dann so schön, wenn du dann da oben siehst in den Gesichtern, wie glücklich alle sind und wie happy sie sind und das Feiern, was du machst. Das ist das größte Geschenk.
Hast du so einen Moment, wo du sagst, ach, das war bisher mein Highlight on stage?
Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil jeder Moment ein Highlight ist und jeder Moment ganz besonders ist und jeder Moment wunderbar ist. Jetzt auf der Tour war es die Stadt Pratteln, die mich echt überrascht hat, weil die da so Gas gegeben haben und so Bock hatten und ich so viele Gesichter gesehen habe, die in ihrer eigenen Bubble waren während des Konzerts und ich das einfach so unnormal gefeiert habe, weil ich so dachte, boah, geil, du bist zwar hier, aber du bist gerade so für dich und erlebst gerade wahrscheinlich nochmal deine ganze Jugend. Das war einfach geil, das hat total Spaß gemacht.
Abschließend noch die Frage, was gibt's einen Moment auf der Bühne, der dir besonders irgendwie in peinlicher Erinnerung geblieben ist? So einen kleinen Fail?
Ganz ehrlich, glücklicherweise hatte ich sowas noch nicht.
Diese technischen Probleme, technische Ausfälle auch nicht.
Ohne Ende, doch, ohne Ende. Aber das ist ja nicht peinlich. Das ist halt einfach, das ist dann nicht peinlich, sondern das ist halt einfach live. Das ist halt einfach so. Du kannst dann in dem Moment nichts verändern. Das ist genauso, wie wenn du am Büro an deinem Arbeitsplatz sitzt und der Rechner stürzt dir ab. Das passiert halt. Da kannst du nichts gegen machen. Und da bist du halt auch nicht auf der Bühne geschützt. Die Frage ist, wie gehst du in dem Moment damit um? Und ich habe halt, glaube ich, eine sehr souveräne Art und Weise, damit umzugehen. Deswegen wird's halt nie peinlich. So.
Was machst du dann, wenn der Moment kommt?
Ach du, das kannst du tatsächlich, kannst du das nie pauschal vorher sagen. Aber ich hab tatsächlich mir eine Art angeeignet, direkt darauf zu reagieren und situativ zu gucken, okay, was kann ich jetzt an der Situation verändern? Zum Beispiel letztens ist mir während des Auftritts, mein Mikro hat nicht funktioniert. Ist einfach ausgefallen. Von einem auf dem anderen Moment. Und die Band hat mich natürlich nicht mehr gehört beim Spielen, dass ich nicht mehr gesungen habe, weil die natürlich so fixiert waren auf ihren eigenen Kram, den sie da machen, dass ich dann da stand und ich so, hallo, keiner hat mich gesehen, aber alle vorne haben natürlich gecheckt, da kommt nichts mehr. Und dann bin ich dann zum Gitarristen runtergelaufen und habe einfach sein Mikro mir gemopst, was natürlich aber nicht mehr über mein In-Ear verbunden war. Und ich so, okay, fuck, jetzt höre ich mich selber nicht mehr. Eigentlich kann das nur nach hinten losgehen. Und dann habe ich einfach ein In-Ear rausgemacht und habe einfach über sein Mikro gesungen und mich über die große Anlage gehört quasi. Und habe gesungen, bis die reagiert haben.
Und danach war das so, ja, okay. Danke, dass ihr jetzt reagiert habt. Wollen wir nochmal von vorne anfangen, wenn das Problem gelöst ist?
Boah, stark. Da brauchst du aber auch Nerven für, oder? In dem Moment dann einfach zu improvisieren.
Easy. Einfach easy bleiben. Einfach go with the flow. Wenn du dann panisch wirst, oh mein Gott, dann ist schlimm.
Dann wird's peinlich. Aber dann kannst du dich vorbewahren. Ja. Durch Souveränität, stark. Jetzt ist es mal Zeit, hier in dein neuestes Projekt, in dein neuestes Album reinzugehen. Schatten und Licht, ganz frisch draußen.
Yes, ganz frisch.
Was steckt erstmal hinter dem Titel Schatten und Licht? Was hast du dabei gedacht? Ist das eine Anspielung auf Lafayette 1.0 und 2.0?
Nee, hinter dem Titel Schatten und Licht steckt so ein bisschen einfach das Leben. Denn im Leben ist nicht alles irgendwie immer nur sonnig und wunderschön, sondern es kommen halt auch die Schattenseiten manchmal hervor und die Momente, die ganz schön düster sind und traurig und negativ. Und das sollte so dieser Titel symbolisieren, Schatten und Licht, weil alles mit sich etwas bringt. Wenn du im Schatten stehst, ist aber irgendwo ein Lichtkegel. Also es ist irgendwo immer ein bisschen positiv und negativ, das Spiel dazwischen. Und das passt auch, finde ich, zu meiner Persönlichkeit und zu den Songs, die ich ausgewählt habe, weil die Songs auf dem Album sind teilweise wirklich happy Songs und gerade raus selbstbewusste Lieder und dann aber auch wieder todtraurige Lieder, die aber auch zum Leben dazugehören, so wie das Leben manchmal spielen kann. Und deswegen habe ich die Tour und das Album Schatten und Licht genannt, ja.
Du singst ja in dem Titelsong Schatten und Licht auch einfach in einer Line, die dunkle Fee ist zurück. Ist das auch ein Ausblick in die Stilrichtung, die du jetzt weiter anstrebst?
Ja, jein, nicht wirklich. Also dieser Satz war jetzt nicht bewusst gewählt, sondern der war einfach so, Leute haben darauf lange gewartet, dass das Sprachrohr wieder zurück ist, was auch mal Dinge anspricht, die nicht so haha und huhu sind. Und darauf war eher dieses, die dunkle Fee ist zurück. Die sich auch traut anzuecken, die sich auch traut, Themen anzusprechen, die sich keiner antraut, traut anzusprechen. So war dieses dunkle Fee zurück gemeint.
Okay, singst auch drin, erste Tour seit 15 Jahren.
Mhm.
Bockt es?
Bockt ohne Ende, vor allen Dingen bockt es noch mehr, wenn du siehst, dass das Album nach 20 Jahren La Fee, das letzte La Fee-Album ist ja 20 Jahre her.
Ja.
Und
ja.
Das jetzt, ich nenne das, was dazwischen war, dieses Popschlager-Ding, nenne ich ja nicht meine Musik, sondern das war einfach ein Ausflug. Ja. Nach 20 Jahren zurückzukommen und in die Top 10 zu gehen, ist auch, finde ich, eine Ansage. So, ich bin wieder da. Ich habe es allen Hatern und allen, die nicht dran geglaubt haben, ganz locker und lässig gezeigt, dass es funktioniert und dass ich immer noch Menschen berühre. Mit meiner Community im Rücken und da bin ich echt ganz schön stolz drauf und es bockt deswegen auch nochmal doppelt.
Das ist auf jeden Fall ein Statement, ne? Kann man so comeback? Man kann. Einfach wieder einen Kickstart hingelegt.
Guck mal, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Das lieben wir.
Normalerweise wäre mein Album 3-4 Plätze höher gechartet, wenn Amazon nicht verkackt hätte. Danke Jeff Bezos. Wirklich.
Was hat Jeff verkackt?
Ich glaube, er persönlich ja noch nicht mal, sondern das Unternehmen einfach an sich. Die haben meine Boxen nicht rechtzeitig an die Leute verschickt. Und du musst ja immer, du hast ja so einen gewissen Zeitraum für dein Chart-Entry. Dann zählt immer von Montag bis Donnerstag 23 Uhr, wird alles in die Charts gezählt. Alles, was verkauft ist. Und freitags kommen die Charts raus gegen 13 und 15 Uhr. Und bei mir war das so, die haben einfach vercheckt, die Sachen rechtzeitig zu verschicken. Jetzt kann man sagen, die haben es vercheckt zu verschicken oder da sind halt Leute am Werk, die vielleicht bewusst etwas nicht verschickt haben. Man weiß es nicht, auf jeden Fall die Strukturen innerhalb der Firma, mit denen wir zu tun haben, haben uns zumindest so Auskünfte gegeben, dass wir, wenn die nicht später das alles verspätet abgeschickt hätten, wäre La Fee in den Top 5 gechartet. Easy. Und das für mich auch nochmal mit dem Wissen, was ich weiß, dass wir auf Platz 8 gechartet sind und dann in den Top 5 gechartet wären, wenn alles mit rechten Dingen abgelaufen wäre, Bock dann nochmal doppelt. Weißt du, was ich meine?
Boah, check ich voll. Du besingst es ja auch selbst von wegen, ey, ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich wiederhaben wollt. Und ich glaube, dieser ganze Erfolg zeigt, und die nicht nur die Chartplatzierung, dass die Leute, die bei der Tour jetzt die Türen einrennen, zeigt ganz klar, ja, ich glaube, wollten nicht alle wieder haben.
Voll, voll, ich bin so dankbar. Glaub mal, das auch noch zu wissen, dass das so gewesen wäre, wenn jetzt gewisse Räder nicht ineinander gegriffen hätten, wenn das funktioniert hätte, das ist einfach geil. Da hättest du noch mal krasser sagen können, so, hey Leute, ganz ehrlich, was wollt ihr denn?
Was wollt ihr sagen? Und jetzt abschließend noch die kurze Frage. Du hast ja 10 Jahre mal einen Break gemacht. Du bleibst jetzt aber schon erstmal dabei, oder?
Auf jeden Fall bleibe ich dabei. Ich habe nicht vor, nochmal eine Pause einzulegen, weil mein Sohn ist jetzt groß genug, der kann mitkommen. Mein Ehemann ist auch sowieso immer dabei. Ich habe das Privileg, dass ich die beiden mitnehmen kann und bin sehr, sehr dankbar und habe auf jeden Fall Bock, da zu bleiben.
Geil, das ist doch eine stabile Ansage. Und hast du schon Projekte, die fürs nächste Jahr feststehen?
Ganz ehrlich, ja, es gibt natürlich schon Projekte, die anstehen für nächstes Jahr, die schon gebucht sind und die auch schon in festen Tüchern sind. Aber ich versuche, mich so frei zu halten, wie es geht. Weil wenn mir eines das Leben gezeigt hat, dann ist es das, was du nicht planen kannst. Weil es kann jeder Tag anders kommen, als du denkst. Ja. Deswegen versuche ich einfach im Hier und Jetzt gerade zu leben und das so zu nehmen, wie es ist und zu lieben und zu leben. Und alles Weitere kommt, wie es kommt.
Und was da kommen wird, kann man ja auch einfach selbst auschecken, wenn man bei dir bei Social Media reinfolgt. Wo findet man dich denn da?
Man findet mich auf TikTok unter meinem Namen, unter Lafay. Man findet mich unter Instagram, unter Lafay Official. Ich würde sagen, da seid ihr immer up to date, aber sogar Instagram ist noch up to dater als alle anderen Plattformen. Es gibt auch eine Website, aber geht einfach auf Instagram, ist das Einfachste.
Einfach rein auf Insta. Perfekt, das war's jetzt auch schon. Leider ist die Zeit schon vorbei. Das war unser Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst in der Music Lounge.
Danke auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich da hattet.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Heul doch, heul doch. Und wenn du damit fertig bist, bitte geh doch. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Ohrwurm raus aus der Nummer. Das war der Talk mit Lafay. Mir hat's richtig Bock gemacht. Ey, die hat ja wirklich komplette Insights gegeben in ihre Gefühlswelt, in diesen 10-Jahres-Break, wie es war, ein Teenie-Star zu sein. Das war doch mal eine bunte Reise durch Lafays Karriere und ich finde es sehr nice, dass sie back ist. Und wenn du im Mood bist für noch mehr spannende Talks, dann check mal die anderen Folgen aus. Elsie hatte den Content-Creator Joris Sava zu Gast. Frieda Gold war hier, Makulu, Levent Geiger, Energy Sachsen hat hier alle Stars und Newcomer für dich am Start. Check das unbedingt mal aus auf energy.de/Sachsen oder einfach überall dort, wo du auch sonst deine Podcasts streamst.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It's Music Only.